Jetzt ist endlich unser Online-Prüfungsfragen-Tool an den Start gegangen. Hierbei kannst du sämtliche Prüfungsfragen, Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen nach DIN 14675 online testen. Wie kommst du dahin? Am besten über unsere Startseite. Hier findest du den direkten Link zu diesem Prüfungsfragen-Tool. Sicherlich wirst du es erstmal in einem Demo testen. Mit einem eigenen Konto erkläre ich dir auf der Startseite, kannst du sämtliche Features testen. Das heißt, 70 Fragen in 90 Minuten wie in einem Originaltest. Selbst wenn du bereits verantwortliche Person bist, teste doch mal einfach dein aktuelles Wissen. Würdest du die Prüfung heute noch bestehen? Natürlich hast du die Prüfung noch dieses Jahr vor der Brust. Melde dich unbedingt an, dann ist das die Lösung, um garantiert die Prüfung zu bestehen. Wir wünschen viel Spaß.
In der heutigen Folge reden wir über Baukosten, über Brandschutz versus Baukosten. So ist es richtig. Das kann ich nicht alleine bewältigen, dafür habe ich einen ganz spannenden Interviewpartner. Bleib dran, weil du wirst ihn sicherlich kennen. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. Und heute habe ich einen Interviewpartner, mit dem ich rede über das Thema Brandschutz versus Baukosten. Ja, im Interview habe ich heute den Dr. Peter Burnickel. Mit seiner neuen Firma Pro Bauherr, da ist er Geschäftsführer mit knapp 10 Mitarbeitern. Und gerade im Vorgespräch hat er mir nochmal erklärt, in der Baubranche saß er bis jetzt schon auf jedem Stuhl. Deswegen kennt er sich da wirklich mehr als sehr gut aus. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Hallo Stefan, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, das Thema Brandschutz versus Baukosten, ein Megatitel. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Vielleicht steigen wir aber ein bisschen vorher ein. Erzähl uns noch mal ein bisschen zu deiner Vita.
Ja, ganz, ganz gerne. Nach meiner Vita erschließt sich auch das Thema Baukosten, denke ich, sehr gut. Ich komme klassisch über den zweiten Bildungsweg. Also ich fange ganz früh an, also klassisch Realschule und dann Berufsausbildung im elterlichen Installationsbetrieb. Bei mir in der Familie und Verwandtschaft sind gefühlt alles Handwerker. Und von daher habe ich eine hohe Affinität zum Thema Bau und bin auch ein großer Fan von Handwerkern oder dem Handwerk im Allgemeinen. Habe dann über den zweiten Bildungsweg nach der Berufsausbildung Abitur gemacht, Elektrotechnik studiert. Und während des Studiums auch relativ schnell gemerkt, dass ich kein Ingenieur im eigentlichen Sinne sein will. Also ich bin niemand, der gerne tagelang in einem Labor sitzt und an der siebten Nachkommastelle kalkuliert. Ist mir viel zu kleinteilig. Ja. Bin auch sehr extrovertiert, was auch nicht jeden Ingenieur auszeichnet. Und habe das Studium dann natürlich abgeschlossen, war eine tolle Erfahrung. Und dann einen Wirtschaftsingenieur-Master gemacht und in dem Bereich auch promoviert. Also bin Kaufmann mit Leib und Seele an der Stelle. Mhm. Ja, ich bin immer sehr kaufmännisch getrieben schon und habe gern mit Menschen zu tun. War dann kurzzeitig in zwei Ingenieurbüros, durfte dort sofort viel Verantwortung übernehmen, tolle Projekte machen, bin da auch extrem dankbar. War eine super Erfahrung, eine schöne Zeit. Und hatte dann mit 30 mein eigenes Ingenieurbüro gegründet, die Burnickel Ingenieure. Auch immer aus der Unternehmersicht sehr schnell, sehr groß gemacht. Wir waren in der Spitze gut 160 Mitarbeiter. Wow. An 7 Standorten, also viel, viel erlebt, viele Bauvorhaben begleitet, in Summe über 1000 Stück. Natürlich, klar, ich bin da nicht in jedem Bauvorhaben drin, das geht gar nicht, aber es war wirklich viel, 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 viel erlebt, immer aus der TGA-Sicht. Mhm. Und dann kam eigentlich so der große Schlüsselmoment in meinem Leben, so ungefähr vor 8, 9 Jahren, habe ich begonnen mit dem verdienten Geld selbst zu bauen. Ist ja naheliegend, weißt du.
Ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, wenn es einem gut geht und man hat 1-2 Euro übrig, und man kennt sich in einer Branche aus. Was machst du?
Genau. Also bei mir einfach total naheliegend und dementsprechend das verdiente Geld in eigene Immobilienprojekte investiert und dann gleich mal bitterböse gelandet. Ich hatte auch in der Zeit noch mit einem befreundeten Architekten eine Projektsteuerungsfirma aufgebaut, also auch da die Erfahrung mitgenommen. und beim ersten Bauvorhaben gleich mal richtig Geld vernichtet. Also am Ende der Baustelle war, am Ende des Geldes war noch viel Baustelle übrig.
Schöner und, Satz.
Mhm. Ja, ich konnte das, für mich war das echt ein Schock, weil für mich eine Baustelle nur erfolgreich ist, wenn jeder Geld verdient. Also ich, wir wissen, dass es viele Bauträger gibt, die am Ende die Rendite ermöglichen, indem sie dem ein oder anderen Handwerker die Schlussrechnungen kürzen und auch den Architekten und Ingenieuren. Das war nie mein Ansatz. Aber in der Zeit hab ich begonnen, mit meinem Team daran zu arbeiten, was kann man denn tun, dass wirklich jeder Geld verdient. Weil was hilft dir die schönste Erinnerung an die tolle Baustelle, wenn du am Ende Miese gemacht hast? Und also das war ein Mega-Schlüssel-Erlebnis, weil wir haben ja viel in-house gemacht, also mit eigenen Architekten und Ingenieuren. Und das heißt, du musst einfach anders bauen, du musst clever bauen, du musst dir ganz genau überlegen, wie du das Ganze machst. Und so haben wir dann mehrere Bauvorhaben realisiert. Ab dem richtig Spaß gemacht hat es eigentlich ab dem dritten Objekt. Und dann kam vor anderthalb Jahren das Ende meines Ingenieurbüros, musste dort Insolvenz anmelden. Und dann, ja, dann bist du Anfang 40, gell, und dann überlegst du, was machst du jetzt? Und ich war.
Eine Zahl, gell? 40 ist eine Zahl im Leben, klassisch so. Und dann sagt man, man schaut mal in den Spiegel oder ins leere Wohnzimmer, was mache ich denn jetzt?
Deine Entscheidung war. Also du weitermachen sowieso.
Ja.
Jetzt irgendwie den Kopf ins Sand stecken und irgendwo ins Angestelltenverhältnis gehen, no way. Niemals möglich. Ich wäre ganz ein schlechter Arbeitnehmer.
Du wärst nicht mal vermittelbar, glaube ich.
Na, unmöglich. Ich bin auch unführbar, glaube ich. Und ich war dann irgendwann mit meiner Frau im Wohnzimmer gesessen und habe gesagt, Mensch, wie machen wir weiter, weil jetzt wieder ein Ingenieurbüro aufbauen wäre total easy gewesen. Hab da ja viel Erfahrung. Mhm. Bauträgergeschäfte waren die letzten 2-3 Jahre ja auch sehr schwierig, aus bekannten Gründen. Die Branche ist einfach momentan echt heavy. Und dann hat meine Frau mich gefragt, ja, was willst du denn überhaupt? Und dann habe ich gesagt, naja, am Ende Baubranche ist klar und egal was jetzt kommt, es muss pro Bauherr sein. Und
ja, der Name war dann gesetzt, ja.
Dann war der Name klar. Und das heißt, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir beraten Bauherren. Wir wollen die Erfahrungen der letzten 15 Jahre und über 1000 Bauvorhaben weitergeben. Mhm. Aber vor allem ich habe gelernt, dass Bauherr sein echt eine Mega-Challenge ist. Ich dachte mir vorher immer, irgendwann baust du selbst, habe ich dann ja auch getan, häufig sogar, sehr viel investiert. Und ich dachte mir immer, dann bist du der Chef im Schurfix, alle hören auf dich und dann hast du ein schönes Leben, aber weit gefehlt, es ist sehr, sehr schwierig. Und genau dieses Know-how geben wir weiter, weil die meisten Bauherren kaufmännisch getrimmt sind, sehr wenig Technik und Architektur-Know-how haben. Brandschutz noch viel weniger. Es ist einfach komplex und wir wollen einfach, dass jeder Einzelne in der Kette, jeder Stakeholder, wie man so schön auf Bayerisch sagt, ja, jeder Stakeholder muss Geld verdienen, dann macht es Spaß und das ist unser Ansatz.
Stakeholder ist urbayerisch.
Mhm. Urbayerisch, ja. Genau.
Wie machst du das denn, dass jeder Geld verdient in deinem Projekt?
Also es ist ja wie häufig so, das, was wir anbieten, eine Optimierung der Bauvorhaben, ist eine reine Beratungsleistung. Erfolgt natürlich häufig bei vielen Projekten, wenn es schon fast zu spät ist. Also wir bekommen viele Anfragen nach dem Motto, Mensch, Herr Burnickel, wir haben jetzt den Rohbau vergeben und wir merken jetzt schon, das reicht hinten und vorne nicht. Und dann ist es natürlich, wissen wir alle, ziemlich doof. Dann wird es auch hässlich meistens. Oder schwieriger. Das heißt, am liebsten sind wir natürlich im Projekt, ich sage immer vor Bauantragstellung, weil du dann auch auf gewisse Dinge noch einen Einfluss nehmen kannst. Und unser Ansatz ist einfach immer der, wir wollen, dass der Bauherr genau das bekommt, was er will. Und häufig scheitert es einfach daran, dass die Bauherren nicht gut definieren, was sie wollen. Und tatsächlich beginnt es oft ganz am Anfang, wenn du den Architekten beauftragst und die Ingenieure und dann schon einen 100-Seiten-Vertrag hast, in dem drin steht, bitte alle besonderen Leistungen für einen Euro noch mit erbringen, dann ist halt die Basis schon mal echt schlecht. Das heißt, wir fangen eigentlich immer da an, beim Vertragswesen, am Anfang Architekten, Ingenieure, hinten raus Handwerker, ausführende Firmen. Es muss schlank sein. Und weil die Angst wird eingepreist. Mhm. Ist einfach so. Und machen wir uns nichts vor, wenn am Ende der ausführende Handwerker merkt, hoppla, ich werde da nichts verdienen, dann kommen die Nachträge, dann kommen die Bauzeitverlängerungen, dann kommen die Behinderungen. Die sind ja auch nicht doof, die müssen ja auch von was leben.
Und die waren auch schon auf einer Schulung.
Mhm. Ja, und am Ende, auch wenn meiner Meinung nach viele kaufmännisch schwach sind, musst du trotzdem schauen, dass du deine Mitarbeiter bezahlst. Ja. Und auch bei Architekten und Ingenieuren ist das so, dann kommen Nachträge zu Umplanungen. Und dann kommen die Rechtsanwälte ins Spiel und dann ist doch schon alles wieder doof. Also man braucht am Anfang einfach immer die richtige Basis und dann kannst du arbeiten und dann, das ist jetzt alles heile Welt, gell? Und dann steigst du in die Planungen ein. Also wir kommen ja immer von der Engineering-Seite und suchen Optimierungen.
Dazu also ein, zwei Beispiele für uns, was so ein typisches Thema ist, wo man anfangen kann, wo du besonders hinschaust?
Ja, also wenn wir heute konkret über Brandschutz sprechen, dann sollte man auch, versuche ich mal ein Beispiel dazu bringen. Es beginnt ja schon mit den Brandabschnitten, mit den Kabel- und Leitungswegen, wie kannst du das Ganze intelligent machen, um wenig schotten zu müssen. Muss es immer eine Kategorie 1 sein? Kann man nicht auch bei einer Kategorie 1 BMA die Ausnahmen von der Überwachung geltend machen? Macht ja keiner gerne, wissen wir alle. Weil warum sollst du als Ingenieur, der einen Werkvertrag schuldet, irgendwo Geld einsparen, wenn du dann am Ende noch weniger Honorar bekommst und mehr Aufwand hast?
Finde den Fehler, ja.
Also genau, finde den Fehler. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer ein totaler Freund davon, möglichst viele Beteiligte zu incentivieren. Also auch einen Anreiz zu schaffen, wirklich Kosten einzusparen. Und das ist, denke ich, dann immer eine gute Basis. Wenn du das nicht magst, dann ja, dann musst du natürlich da am Anfang schon Überzeugungsarbeit leisten, weil das wissen wir alle, wenn du eine Brandmeldeanlage Kategorie 1 hast, irgendwo 1500 Rauchmelder, weil du Zwischendecken und Hohlraumböden überwachen musst, dann suchst du eben an der Stelle vielleicht die Optimierung, wie kannst du auf gewisse Teilbereiche die Ausnahme von der Überwachung geltend machen. Wir kennen ja alle diese 25 Megajoule und hin und her. Aber das kostet Planungszeit und dann wird es teilweise schon manchmal schwierig, dem Ingenieur zu vermitteln, deine BMA kostet jetzt keine halbe Million, sondern die Hälfte und du bekommst auch zur Belohnung weniger Honorar.
Schwierig vermittelbar.
Und deswegen ist es unsere Daseinsberechtigung. Also ich sage immer, wenn ein Bauherr zu mir kommt und sagt, ja Peter, warum soll ich mit dir arbeiten, dann sage ich immer, wenn alle Beteiligten in deinem Interesse arbeiten und knallhart auf die Optimierungen schauen und auch vor allem nicht nur auf die Optimierungen, sondern auch darauf achten, was willst du und vor allem, was willst du nicht. Mhm. Wenn all das perfekt läuft und du eine zweistellige Rendite hast, ja, dann brauchst du mich natürlich nicht. Aber die wenigsten haben noch eine zweistellige Rendite und da setzen halt wir an. Wir versuchen einfach, das Bauvorhaben auf die richtigen kaufmännischen Gleise zu stellen. Das denke ich, aber immer von der Engineering-Seite her, das ist uns wichtig. Also wir machen kein Cost-Cutting.
Dein Kunde ist im Prinzip dann ein Kunde, wenn er schon einmal auf die Schnauze gefallen ist als Bauherr, ja? Dann weiß er, was er nicht mal will.
Oft. Ja, also die meisten Auftraggeber oder die Mitarbeiter in Führungspositionen bei Projektentwicklern, die uns dann wiederum beauftragen, sind ja häufig schon auch eher 40 plus x Jahre alt und haben schon einiges erlebt.
Ja.
Und dann ist das natürlich häufig der Fall. Ja, wir arbeiten am Ende immer auf der Seite des Geldes. Also wir wollen, dass der Auftraggeber muss derjenige sein, den es im Geldbeutel trifft. Also wir könnten jetzt kein Subverhältnis für den Architekten machen. Das macht keinen Sinn.
Nee, das passt nicht. Das funktioniert nicht.
Wobei es auch Architekten gibt, die uns ins Boot bringen. Und vermitteln ist auch ganz spannend. Also sagen wir, ich möchte ja mit keinem streiten. Wir wollen einfach, dass genau die Ziele des Bauherrn erreicht werden und nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen dauern unsere Projekte in der Regel bloß wenige Monate. Also wir sind meist irgendwie 4, 6, 8 Monate im Projekt und dann gehen wir auch wieder.
Dann bist du wieder draußen.
Also, ja, auch wieder.
Also nicht wie früher, Jahre?
Genau, nee, das will ich nicht mehr. Wir gehen auch in kein Schurfix. Also ich, es gibt, wenn du den Job mal lange machst, so wie du und ich, dann denke ich, weißt du sehr gut, was du willst und vor allem noch viel mehr, was du nicht willst. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr, mein Leben in teilweise sinnlosen Schurfix-Terminen zu verplempeln.
Die Idee.
Sorry, aber ich habe keinen Bock mehr drauf.
Ich weiß genau, was ich nicht mehr will. Ist super, ja. Also.
Ja, und es braucht es auch nicht, weißt du? Das ist ja. Der Architekt, der Ingenieur, die brauchen die Termine, um alles abzustimmen. Du machst ja immer den Maßanzug. Also du hast ja ganz, ganz selten Projekte von der Stange. Wobei wir auch viel für Modulbauunternehmen tatsächlich arbeiten. Aber ist ein anderes Thema. Da geht es ja auch um Effizienz.
Aber das ist ja der Grund für die Modulbauweise, ja?
Ja, absolut.
Ja.
Aber die Schurfix-Termine sollen die anderen machen. Die können dann über Sockelleisten und Fensterfarben diskutieren, aber da muss ich nicht dabei sein.
Ist dein Terminkalender komplett voll oder kann man noch auf dich zukommen? Wie ist so dann deine Zukunft, deine zukünftige Ausrichtung? Weiß ich jetzt, unternehmerisch. Ja. Natürlich werden deine Kontaktdaten in die Shownotes reingeschrieben.
Ja, also wir haben gut zu tun. Ich glaube, mittlerweile hat der Letzte verstanden, dass du auf die Kosten achten musst. Also die Zeit, wo Milch und Honig fließt vor einigen Jahren, die kommt so schnell nicht wieder, denke ich. Keiner hat eine Glaskugel, aber momentan ist einfach der Fokus auf die Kosten ist absolut präsent. Und dementsprechend ist es auch relativ schwierig, mit uns einen Termin zu bekommen. Also wir sind schon sehr, sehr gut ausgelastet und wir überlegen uns auch ganz gut, mit wem wir arbeiten, weil es muss ja immer beidseitig passen. Und für manche Projekte sind wir auch nicht geeignet. Es muss einfach immer am Ende für alle passen. Und wir wollen einfach mit Entscheidern arbeiten. Das ist für uns echt total relevant. Also wir wollen auch, dass es Spaß macht, tatsächlich.
Total, ja. Ja. Peter, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Interview. Hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen, wie nenne ich ja schon mal, ich habe noch kein richtiges Wort gefunden, einen Abschlusssatz, vielleicht auch ein Credo, was du gerne mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht so zusammenfassend, so aus gut 15 Jahren Unternehmertum, habe ich drei Worte, und zwar Cash is King. Ich glaube, das ist total wichtig. Wenn du unternehmerisch tätig bist, musst du immer darauf achten, dass du eine hohe finanzielle Reichweite hast, weil du dann auch in der Lage bist, zum einen oder anderen Auftraggeber Nein zu sagen. Und das denke ich, ist wichtig. Du brauchst eine hochpreisige Dienstleistung, weil wenn du hochpreisig bist, kannst du auch viel mehr Qualität liefern. Sag mal, wenn du billig bist, musst du viel arbeiten, weil dann brauchst du ganz viele Projekte. Und das wissen wir alle. Und wenn du viele Projekte hast und rund um die Uhr arbeitest wie ein Irrer, dann sinkt die Qualität. Und die beste Qualität bringst du nur auf die Straße, wenn du Zeit für deinen Kunden hast. Und das geht nur, wenn du ein gewisses Preislevel hast, also nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeiter. Und da ist unsere Branche total verseucht. Also jeder arbeitet viel zu billig. Und also gerade im Engineering kriege ich immer wieder einen Vogel, wenn ein Bauherr sagt, ja, aber wir haben hier 82 Euro die Stunde, mehr können wir nicht zahlen. Dann muss ich sagen, dann bin ich der Falsche. Also ich fake meine Zeiterfassung nicht für dich, damit es am Ende passt. Und das ist echt so eine Erkenntnis. Und da fallen halt dann einfach auch schon viele Auftraggeber durchs Raster, weil ich arbeite nicht für 80 Euro die Stunde.
Nein, muss man nicht, geht nicht.
Ja, kann ich jedem ans Herz legen. Lieber da mal hart diskutieren und immer auf die Cash-Situation achten, weil mit Cashflow kannst du in Urlaub fahren, mit EBIT nicht.
Wow. Den Satz nehme ich. Peter, vielen Dank. Weiter gute Zeit für dich.
Danke, Stefan, und danke, dass ich hier sein durfte.